Herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
Und ich nehme euch zu Beginn nochmal mit zu einem Wort, mit dem wir letzten Sonntag aufgehört haben. Ein Wort, das Jesus zu seinen Jüngern gesprochen hat. Nochmal in Kapitel 14, Vers 31 in Johannes Evangelium. Da sagt Jesus: Damit aber die Welt erkennt, dass ich den Vater liebe und so tue, wie der Vater mir geboten hat, erhebt euch, lasst uns von hier weggehen. Von wo bricht er also auf? Aus diesem Obersaal, wo sie sich versammelt haben, wo die ganze Zeit wir diese Reden verfolgt haben. Warum bricht er auf? Das ist interessant hier. Um dadurch der Welt zu zeigen, durch seinen Weg ans Kreuz, dass er den Vater liebt und dass er das jetzt tut, was der Vater von ihm will. Deswegen bricht er auf und macht sich auf den Weg. Also sie verlassen diesen Obersaal, sind dann unterwegs durch Jerusalem hindurch, über das Kidrondal zum Ölberg. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie dabei an einem Weinberg vorbeigekommen sind. Wie ich letztes Jahr, das Bild habe ich letztes Jahr gemacht, am 30. März 2020. Und meine Frau musste mich auf diesen Weinberg hinweisen, weil ich übersehe so Dinge, wenn ich dran vorbeilaufe. Sagt, ach stimmt, das ist ein Weinberg und irgendwann werden wir darüber reden. Mach doch mal ein Bild. Und ich könnte mir vorstellen, dass Jesus auch mit seinen Jüngern auf dem Weg durch Jerusalem hindurch irgendwo an einem Weinberg vorbeigekommen sind. Sozusagen PowerPoint von Jesus damals, viel besser als heute, live in der Natur. Und jetzt macht er seinen Jüngern an diesem Bild eine ganz wichtige geistliche Wahrheit deutlich, um ihnen zu sagen, was jetzt für sie, auch im Blick auf sein Weggehen, oberste Priorität hat. Oberste Priorität. Und ich möchte mit euch den Text lesen aus Johannes 15, Verse 1 bis 11. Und ich bitte euch dazu aufzustehen. Johannes 15, Verse 1 bis 11. Ich bin der wahre Weinstock. Und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, damit sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, dieser bringt viel Frucht, denn außerhalb von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch geschehen. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und ihr werdet meine Jünger werden. Wie der Vater mich geliebt hat, habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben, wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei und eure Freude völlig werde. Jesus, und jetzt bitten wir uns dich gemeinsam, dass du uns hilfst, deine Worte so zu verstehen, wie du sie gemeint hast. Da liegen 2000 Jahre dazwischen, aber du bist hier. Dein Heiliger Geist ist hier. Und wir brauchen dich, um das zu verstehen. Amen. Bevor wir über den Text nachdenken, erlaubt mir, nochmal mit euch das anzusehen, wo wir im Johannesevangelium sind. Schaut euch nochmal kurz diese Übersicht an, die ihr auf diesem Handout auch habt. Ich weiß nicht, ob ihr die euch mitgenommen habt. Es ist immer auch wichtig zu sehen, wo befinden wir uns, in welchem Abschnitt im Text. Also einfach nur einen Vers ziehen und sagen, oh, gilt jetzt mir, ein bisschen schwierig an manchen Stellen. Ich möchte euch zeigen, wo wir sind. Wir haben gesagt, dass Johannes zum Ziel hat, die Leser zu stärken und ihnen in ihrer Überzeugung zu helfen, dass sie im Glauben sind und dass sie durch den Glauben Leben haben. Wie passiert das? Wie legt er das dar? Er sagt, dass Jesus gekommen ist und zunächst mal 12 Kapitel lang öffentlich aufgetreten ist und zum Glauben eingeladen hat. Das ging 3 Jahre. Geredet, das Rede war, hier ist das Reich Gottes, kommt und Jesus bietet Leben an, wenn sie glauben. 78 Mal kommt das Wort Glaube vor und wir sehen viele Zeichen in diesen 12 Kapiteln. Und dann sind wir auf einmal in einem Obersaal, weil Jesus sich zurückzieht. Wer ist jetzt noch dabei? Nur seine Jünger. Das ist wichtig, das müsst ihr verstehen. Nur seine Jünger. Und er offenbart sich nur seinen Jüngern. Das heißt, ab Kapitel 13 bis Kapitel 21, das sind nur ganz wenige Tage. Und hier redet er jetzt in diesem Obersaal zu seinen Jüngern, zu denen, die glauben, zu denen, die Leben haben. Und er erklärt ihnen, was passiert, wenn ich weggehe, wie sieht dann die Beziehung aus, die dann sein wird, wenn Jesus nicht mehr da ist. Und hier ist viel Leere. 14 Mal kommt das Wort Glaube noch vor. Leute, Leere ist so wichtig, auch wenn das heute keiner mehr glaubt. Wir müssen die Schrift studieren. Das Wort, was hier jetzt zentral wird in diesen Lehrpredigt, vor allen Dingen in Kapitel 15, ist das Wort Meno. Das heißt, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, bleiben. 11 Mal allein in Kapitel 15 kommt dieses Wort vor. Bleibt in dem, was ihr habt. Bleibt. Das heißt, er redet zu denen, die der Vater ihm gegeben hat, zu denen, die er nie wieder fallen lässt. Das hat er versprochen. Erinnert euch, wir haben das gelesen, Johannes 10. Meine Schafe hören meine Stimme. Und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Ich und der Vater sind eins. Zu den Leuten redet er jetzt. Behalte das bitte in Erinnerung, wenn wir uns diesen Text näher anschauen. Der hat nämlich einige schwierige Stellen. Die müssen wir deuten, die müssen wir auslegen. In diesem Abschnitt sehen wir das letzte Ich-Bin-Wort im Johannesevangelium. Wir haben das ja schon gesehen, dass Johannes 7 Worte, Ich-Bin-Worte, sehr deutlich heraushebt. Die Ich-Bin-Worte sind Worte, wie Gott sich selbst bezeichnet, wie er von sich spricht. Was haben wir gehabt? Zum ersten, ich bin das Brot des Lebens, Johannes 6. Ich bin das Licht der Welt, Johannes 8. Dann sagt er, ich bin die Tür, Johannes 10. Und in Johannes 10 sagt er auch, ich bin der gute Hirte. In Johannes 11, Auferweckung des Lazarus. Und da sagt er, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und das Letzte, was wir in Johannes 14 gesehen haben, das ist in der Lehrrede gewesen, zu den Jüngern sagt er, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und hier sagt er jetzt, wir haben das in Vers 1 und Vers 5 gelesen, ich bin der Weinstock. Ich bin der Weinstock. Jesus bereitet seine Jünger auf die Zeit vor, in der er weg sein wird. Vergesst das nicht. Und er lehrt sie in Bezug auf 3 ganz wichtige Beziehungen, die danach anhalten werden, auch wenn er weg ist. Die erste ist in Bezug auf Christus, das schauen wir uns heute an, Vers 1 bis 11. Zweitens, wie ihr Verhalten ist in Bezug auf Mitgläubige. Das sehen wir in Versen 12 bis 17. Und die dritte Beziehung ab Vers 18 in Kapitel 15 in Bezug auf die Welt. Er redet über Beziehungen, die sie haben werden in dieser Welt. Wenn wir im Glauben sind, dann muss uns das interessieren. Es muss uns interessieren, was Jesus hier sagt. Und er beginnt mit dem absolut Wichtigsten überhaupt. Er sagt, ich bin für die ich das Brot bin, für die ich das Licht bin, für die ich die Tür bin, hier der Auferstehung, Weg und Wahrheit bin. Nun auch der, von dem her sie leben. Das ist das Bild her. Ich bin der Weinstock für euch. Ihr seid die Reben. Und daher ist die Prio 1 in Verbindung mit Christus bleiben. Bleiben. Ich wollte es zuerst so formulieren, die Verbindung mit Christus halten. Aber das wäre mir zu aktiv formuliert. Es geht um das Bleiben in dem, was wir durch ihn sind. Bleiben. Und Kapitel 15 ist sehr bemerkenswert, weil es das einzige Kapitel im Johannesevangelium ist, in dem kein Gespräch stattfindet. Hier redet nur Jesus. Die Jünger unterbrechen ihn niemals, mit keiner Zwischenfrage, nichts. Und wir müssen jetzt zuhören, was hat er damals ihnen gesagt? Keine Zwischenfrage der Jünger, also müssen wir vielleicht ein paar Zwischenfragen stellen, weil wir das nicht auf Anhieb so verstehen. Prio 1, was heißt das? Jesus sagt zunächst, wer in Verbindung mit ihm ist, der wird vom Vater versorgt werden. Das zeigen die ersten drei Verse. Und er sagt, hier ist ein wahrer Weinstock und es gibt einen Weingärtner. Vers 1, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Also die Jünger hatten damals kein Problem damit, den Vergleich zu verstehen. Einmal kannten sie das Bild aus dem Alten Testament. Zweitens hatten viele Juden ihren eigenen Weinstock. Habt ihr einen Weinstock? Okay, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, Profis unter uns. Aber damals hatten noch mehr Weinstöcke. Ein paar Informationen helfen uns da. Nochmal das erste Mal aus dem Alten Testament. Gott benutzte für sein Handeln mit Israel das Bild eines Weingärtners und seines Weinbergs. Gott hatte sich Israel als Weinstock aus Ägypten gezogen, so wird es beschrieben. Und wenn ihr das lesen wollt im Psalm 80, seht ihr da ein paar Details oder in Jesaja 5. Und was tut Gott? Gott grub den Weinberg um, er befreit ihn von Steinen, er pflanzte seinen Weinstock und beschnitt ihn und er pflegte ihn. Das ist das, was Gott tat. Da gab es nichts, was er nicht für seinen Weinstock getan hätte, für sein Volk Israel. Und dann wartete er darauf, dass der Weinstock Frucht bringt, dass er Trauben bringt. Aber was musste er sehen? Er bringt nur schlechte Beeren. Nur schlechte Beeren, schlechte Frucht. Und diese Frucht war für Gott ungenießbar. Und was tat Gott dann bei diesem Weinstock Israel? Das wird im Alten Testament berichtet. Nach viel Geduld, nach viel Pflege, viel Sorge, viel Warnung, viel Zuwendungsarbeit dieses Weingärtners, musste Gott, weil keine Frucht entstand, die Mauer, die er zum Schutz dieses Weinbergs angelegt hat, niederreißen. Und der Weinstock wurde zertreten von den Nationen um Israel herum und sie wurden aus dem Land geführt. Israel war überfordert, das Heil in die Welt zu bringen, indem es Frucht brachte. Jeder, der das wahrnimmt, wenn wir das im Alten Testament lesen, Gott will Segen bringen in die Welt und sieht, wie Israel kläglich scheitert, sie bringen keine Frucht, der muss die Frage stellen, ja, wie kann denn dann Segen Gottes in die Welt kommen? Und die Antwort findet ihr hier. In Vers 1, dieser Christus sagt, ich bin der wahre Weinstock. Schaut, alles im Alten Testament ist eigentlich ein Hinweis darauf, dass wir einen stärkeren Retter brauchen. Gott hat seinen Sohn Jesus Christus als neuen Weinstock gestärkt. Psalm 80. Jesus ist der wahre Weinstock und bringt Gott die Frucht, die er bei Israel vergeblich gesucht hat. Israel hätte es nicht schaffen können. Wir brauchen einen größeren Retter. Das Wort wahre bedeutet auch so viel wie vollkommen oder echt. Er ist der wahre Weinstock im Gegensatz zu Israel, zu allen anderen, die falsch sind, weil sie vorgeben, Leben zu geben. Er sagt, ich bin der wahre Weinstock. Kein Mensch, kein Volk kann dieser Weinstock sein. Christus allein ist dieser Weinstock. Und jetzt macht Jesus Folgendes, er vertieft diesen Vergleich. Und er sagt, dass die, die zu ihm gehören, die Reben sind und sie leben von ihm her, von Christus her. Und einer ist der Weingärtner, der Vater. Und jetzt, was tut der Weingärtner bei denen, die jetzt in Christus sind? Lesen wir Vers 2. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, damit sie mehr Frucht bringe. Was heißt das? Lass mich mal anfangen. Ich überschreibe es mal so. Lass mich das erklären. Der Vater richtet uns auf. Ich sehe das hier in Vers 2. Der Vater richtet uns auf. Es gibt so unzählige Erklärungen dieser Aussage. Und wie gern wäre ich damals dabei gewesen und hätte doch mal dazwischen gefragt. Jesus, was meinst du mit wegnehmen? Was meinst du mit wegnehmen? Damals hat keiner gefragt. Also müssen wir jetzt selbst in die Schrift gucken und sagen, was bedeutet das, wenn der Vater eine Rebe wegnimmt? Das Wort hier im Griechischen, Nairo, hat unter anderem 36 Mal im Neuen Testament die Bedeutung von etwas in die Höhe heben, etwas erhöhen oder etwas aufheben. Zum Beispiel steht das Wort da als Speisung der 5000. Sie hoben 12 Körbe voll Brosamen auf. Da steht dasselbe Wort, sie hoben auf. Und ich denke, es gibt keinen guten Grund, hier ein anderes Wort zu nehmen als aufheben. Ein Weinstock hat lange und weiche Reben, die auch mal auf den Boden sinken. Bin ich da richtig, ihr Profis? Es gibt lange Reben, weiche Reben. Und die sinken manchmal auf den Boden. Die schlagen da Wurzeln und verbinden sich so mit der Erde. Und auf diese Weise werden sie fruchtlos. Sie bringen nicht mehr das, was sie können. In den Weinbergen wurden daher Leute beschäftigt, die nannte man Heber. Heber. Und die Aufgabe der Heber war, diese herunterhängenden Reben vom Boden zu heben und wieder richtig zu stecken, damit sie Frucht bringen können. Also hier geht es um eine Pflege des Weinstocks. Eine Pflege, die der Weingärtner tut, der die Zweige vom Boden wieder anhebt, sodass sie mehr Sonne erhalten können, wieder weniger anfällig sind für Beschädigungen und wieder fruchtbar werden. Das ist der Gedanke hier. Und ich denke, das ist besser hier zu sagen, dass der Vater dafür sorgt, dass die Reben von Irrwegen oder vom Einfluss der Welt wieder emporgehoben werden, damit sie mehr Frucht bringen. Denn Frucht bringen ist das Thema in diesem Text. Nichts anderes. Frucht bringen. Ganz ehrlich, als ich das so entdeckt habe, ich musste ja selbst, was heißt hier wegnehmen? Das hat mich so ermutigt in meiner Vorbereitung. Nein, ich bekenne euch, mein Dienst ist nicht immer klar. Ich hänge hin und wieder durch, obwohl ich an dem Weinstock bin. Ich hänge durch. Ich bin manchmal sehr connected mit dieser Erde. Ich habe keine Lust mehr, ich bin müde. Mich bewegen weltliche Dinge manchmal mehr. Ich stehe in der Gefahr aufzugeben. Ich stehe in der Gefahr, keine Frucht mehr zu wirken. Und was tut der Vater? Er nimmt mich weg, schmeißt mich weg. Er hebt mich wieder so auf, dass ich wieder Frucht bringe. Er hebt mich ans Licht, dass ich wieder unter die Sonne komme, weitermache, dass ich versorgt werde vom Himmel. Der Vater richtet uns auf und er richtet uns aus. Die Reben, die erdgebunden geworden sind, die hebt er empor. Das sehe ich hier im Text. In 1. Korinther 3,3 könnt ihr nachlesen, da ist von solchen Christen die Rede, die nach Menschenweise leben. Christen! Christen! Und die haben sich nur noch ganz geringfügig von Ungläubigen unterschieden. Und diese Christen müssen wieder emporgehoben werden durch Ermahnung, Ermutigung, Lehre, Seelsorge, damit sie ihr Leben auf dieser Erde so leben, dass sie auf Gottes Evangelium hinweisen, dass sie Frucht bringen. Das ist das, was passieren muss. Deswegen auch immer wieder im Neuen Testament, Paulus schreibt, sucht, was droben ist. Warum steht denn das da? Weil wir oft suchen, was da unten ist. Und dann tut der Vater noch etwas bei denen, die in Christus sind. Der Vater reinigt uns und er fördert uns. Hier geht es um Pflege, hier geht es um Fruchtbringen. Das heißt, die Reben, die bereits Frucht tragen, die nicht durchhängen, die treu sind im Dienst, die in der Nachfolge stehen, die werden gereinigt, damit sie noch mehr Frucht tragen. Sie werden gefördert, werden beschnitten, damit die Gläubigen weiterkommen in der Heiligung. Das ist die Frucht, um die es hier geht. Es geht um Frucht, nicht um Heil. Was ist denn die Frucht? Ich überschreibe es mit einem Wort. Seinem Sohn ähnlicher werden. Bleibt in ihm, damit wir seinem Sohn ähnlicher werden, dass wir von ihm her leben und dass wir in der Liebe wachsen. Liebe ist das große Thema in den ganzen Kapiteln, das werdet ihr merken. Die ganze Rede hat einen Grundton, ist die Liebe zu Gott und die Liebe zum anderen. Und damit gilt diese Sorge denen, die gerettet sind. Die gerettet sind. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, sagt Jesus, dass ich zu euch geredet habe. Ihr seid das. Darum geht es nicht mehr, um Rettung. Schaut, im Anfang schenkt Gott der ganzen Welt das Leben, nur indem er spricht. Und auch bei der Rettung des Menschen, bei ihrem geistlichen Leben, geschieht das durch das Wort Gottes. Ihr seid schon rein um des Wortes willen. Und die hier schon als rein bezeichneten sind zunächst mal die Apostel, die mit ihm waren. Und aufgrund der Briefe können wir aber auch sagen, hey, das sind auch wir. Die Gemeinde ist schon rein um des Wortes willen. Jetzt müssen wir zurückgucken. Was meint denn dann diese Reinigung? Was meint diese Reinigung, also in Vers 2, wo der Vater diese Reben reinigt? Was ist denn damit gemeint? Also diese Reinigung kann sich nicht auf das Gereinigtwerden von Sünde beziehen, um gerettet zu werden. Es geht vielmehr um die tägliche Reinigung durch das Wort. Erinnert ihr euch in Terna, wo Jesus schon mal davon gesprochen hat, zu denen, die der Vater ihm gegeben hat, das sagte er schon in Johannes 13, Vers 10. Wer gebadet ist, hat nicht nötig, sich zu waschen. Könnt ihr euch erinnern? Wir hatten den Text hier. Ausgenommen die Füße. Er ist ganz rein. Ihr seid rein. Ihr seid rein. Das heißt, diese Reinigung des Vaters geschieht bei denen, die in Christus bleiben, ihm gehorsam sind, und das führt zu noch mehr Hören auf das Wort, zu noch mehr Verstehen und zum Fruchttragen. Er heiligt uns. Warum ist das so wichtig? Und das ist der zweite Gedanke heute Morgen. Weil unsere Verbindung mit Christus soll erkennbar werden. Soll erkennbar werden. Früchte werden erkennbar. Von Gott gerettete wissen, dass ihr Leben nun zum Ziel hat, geistliche Frucht zu bringen. Und das können wir, wenn wir was tun. Wenn wir wie die Reben an dem Weinstock sind und da bleiben. Reben sind ohne Weinstock völlig hilflos. Und by the way, sie sind völlig nutzlos. Reben können nun mal nicht zum Bauen oder für einen anderen Zweck benutzt werden. Ihr Hauptzweck ist was? Frucht bringen. Sonst kannst du nichts gebrauchen. Nur durch das Fruchttragen können auch die Jünger damals und wir heute unseren göttlichen Zweck erfüllen. Darum geht's. Es geht in diesem Text um Frucht bringen, nicht um Heil. Das ist eine Hauptbetonung dieses Textes. Das Wort Frucht kommt hier 6-mal vor. Und die Voraussetzung, um Frucht zu bringen, ist was? Prio 1. Bleiben. An Christus bleiben. Und dieses Wort kommt 11-mal vor in diesen 11 Versen. Bleiben. Wenn die Rebe nicht am Weinstock bleibt, kann sie nicht Frucht tragen. Jetzt hören wir nochmal, was Jesus daher sagt. Nochmal Verse 4 bis 5. Bleibt in mir und ich in euch. Prio 1. Wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, dieser bringt viel Frucht. Denn außer mir könnt ihr nichts tun. Was ist damit gemeint? Zum einen sagt Jesus, getrennt von ihm wird sich bei uns eigentlich nichts verändern. Nichts Geistliches verändern. Diese Rede an seine Jünger vom Weinstock beschreibt etwas von dem Geheimnis eines von Gott erfüllten Lebens. Ihr kennt künstliche Trauben. Wird es bei uns zu Hause nie geben, an meiner Frau, nichts Künstliches, aber die gibt es. Die sehen aus wie Trauben, aber sie sind nur künstlich. Du kannst hinlegen, wo du willst, sie brauchen auch nichts. Künstliche Trauben, die sind nur dekorativ. So gibt es Menschen, die nicht das göttliche Leben haben, die vielleicht ein sehr aktiv, frommes Leben haben, die vielleicht ein attraktives oder dekoratives Leben führen, aber das echte Leben aus Gott nicht in sich haben. Und die es auch nicht kennen. Aber genau das ist nötig, um zu leben, sagt Jesus hier. Er braucht diese Verbindung, um echtes Leben zu haben. Und dieses Leben aus Gott hat die Tendenz, sich dann auch zu vermehren. Das wird so sein. Das heißt, die Hauptbetonung hier ist, dass Fruchtbringen von einer richtigen, echten Beziehung zum Weinstock abhängig ist. Fruchtbringen ist davon abhängig. Fruchtbringen. Jesus sagt, dass er die Quelle des Lebens und des Fruchtbringens für alle ist, die in ihm sind. Und hier sehen wir eine totale Abhängigkeit von diesem Messias. Jesus sagt, ohne ihn ist physisches Leben unmöglich. Wir haben das in Johannes 1, Vers 1 gelesen. Er ist das Wort, durch ihn ist alles erschaffen. Sein Wort schafft physisches Leben, hat diese Welt erschaffen. Aber ohne ihn ist eben auch geistliches Leben nicht möglich. Das sagt er hier. Kurz mal innehalten. Ich meine, kennt ihr das? Manche von euch sind ja schon jahrelang in der Gemeinde. Viel Aktion in der Gemeinde, viel Diskussion um alles Mögliche, über Bau, über Form, über Stil, über Räume, über Leitung, viel diskutieren über Theologiestandpunkte. Gehört alles dazu. Ich will das nicht wegreden, aber eine wertvolle Grundlage für all das ist was? Bleibt in ihm. Bleibt in ihm. Bleibt verbunden. Nächste Woche, Prio 2, Liebe untereinander. Schaut, viele wuseln in der Gemeinde, stellen Programme auf und wollen was reisen, aber wir vernachlässigen Prio 1. Jesus sagte, durch ihn fließt alles, was die Rebe braucht, und was wir vor allem brauchen, ist die Liebe auch im Miteinander. Andere wiederum wollen für Jesus vieles reißen, Evangelisation, wir müssen missionarisch aktiv werden, soziales Engagement, sie sagen, wir müssen doch bezeugen und sie leben nach dem Motto, Jesus, wir haben den Auftrag verstanden, sie drehen sich um, krempeln die Ärmel hoch und sagen, wir machen den Job. Und vernachlässigen Prio 1. Die Rebe kann keine Frucht bringen, wenn sie nicht mit dem Weinstock verbunden ist. Und ebenso wenig können wir geistliche Frucht produzieren oder machen. Es geht einfach nicht. Prio 1. Leute, was ist denn Frucht? Warum ist hier nicht die Rede von Werken? Frucht ist ein zur Ehre Gottes verändertes Leben. Ist nicht immer sofort sichtbar. Werke sind für Menschen, Frucht ist für Gott. Das Werk ist das, was in dem Blickfeld von Menschen kommt. Sagt Jesus selbst, dass sie eure Werke sehen. Und die Frucht ist das, was an guten Beweggründen, Motiven in dem Herzen bei den Menschen dann zu finden ist, wenn sie die Werke tun. Bei jedem Werk sollte unser Inneres in einem sehr guten Sinn beteiligt sein. Es ist nicht egal, was unser Motiv ist. Es ist nicht egal, warum wir in der Mitarbeit stehen. Wir sollen in jedem guten Werk Frucht bringen, Kolosser 1, Vers 10. Wir sollen nicht nur mitarbeiten, sondern auch in Liebe den Dienst tun. Nicht nur Werke abarbeiten, sondern dabei Glauben sichtbar werden lassen. In der Jüngerschaft geht es zuerst um Frucht, nicht um Werke. Werke heißt tun. Ja, wir können viel tun. Frucht hat was mit Sein zu tun. Wer bin ich? Mein Charakter, von was wird der geprägt? Von Christus? Frucht ist das, was passiert, wenn wir am Weinstock sind. Charakter, Haltung, Bereitschaft, Opferbereitschaft. Galater 5, 22, ein ganz bekannter Vers. Frucht des Geistes aber ist. Dann kommen Charakterdinge. Liebe, Geduld, Freundlichkeit, all diese Dinge. Siehst du nicht sofort. Ein Werk siehst du sofort. Frucht heißt, wir werden seinem Sohn ähnlicher, weil wir ja am Weinstock sind. Und deshalb wollen wir, wie er, die Werke des Vaters tun und seine Gebote halten. Deswegen. Prio 1. Bleibt mit Christus verbunden. Ja, Leute, wahrer Glaube zeigt sich in guten Werken, sind wir uns einig. Aber warum? Sie sind Früchte des Glaubens. Wer Gott an seinem Herzen wirken lässt und in seinem Willen und dem Willen Gottes übereinstimmt, der lebt, was der Heilige Geist will. Und darum geht's. Das geschieht, wenn wir in Christus bleiben. Ich sag mal so, ganz automatisch. Wenn wir in Christus bleiben. Prio 1. Nun, was passiert, wenn wir das tun, wenn wir mit Jesus zusammen leben? Dann passiert, dass wir Frucht bringen. Was passiert aber, wenn wir nicht so bleiben in ihm? Ich möchte mit euch diese irritierende Aussage lesen. In Vers 6. Wenn jemand nicht in mir bleibt, wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wer von euch hat den Text schon mal gelesen? Darf ich mal kurz sehen? Bitte sagt mir mal. Okay. Müssen wir den Text nicht nachdenken? Vor allen Dingen, wenn wir Jesus ernst nehmen. Was meint er denn hier? Ist doch wichtig. Ich möchte da eine Vorbemerkung machen. Wir müssen hier verstehen, hier ist eine Bildsprache, die Jesus verwendet. Und Zweck und Ziel einer Bildsprache ist, eine bestimmte Wahrheit darzustellen. Eine bestimmte Wahrheit darzustellen und zu illustrieren. Ein Bild stimmt also nie in allen Einzelheiten mit der geistlichen Wahrheit überein. Dann sind wir immer bei Allegorien, dann ist alles interpretationsmöglich. Wir müssen aufpassen, also mehr in dieses Bild hineinzulegen, als tatsächlich im Text steht. Darf ich euch nochmal fragen, haben wir verstanden, was ist das Hauptthema dieses Textes? Jetzt ihr. Bitte? Okay. Das ist die Voraussetzung. Für was? Was ist das Hauptthema dieses Abschnitts? Frucht bringen. Frucht bringen. Frucht ist das, was wir normalerweise von der Rebe erwarten. Und eine gesunde Rebe hat eine enge Beziehung zum Weinstock und wird Frucht bringen. Frage, was ist nun die Kernaussage von Vers 6? Ich sage, wer nicht in ihm bleibt, wird unbrauchbar für dieses Ziel. Ich möchte das erklären. Unbrauchbar im Reich Gottes, der wird austrocknen, der wird untauglich, der verliert am Ende, auch als Christ. Ja, es gibt fruchtlose Anhänger Jesu. Und die Frage hier ist, was stellen also diese Zweige dar? Was ist ihr Schicksal? Und was ist vor allen Dingen mit Feuer gemeint? Was für eine Assoziation habt ihr, wenn ihr Feuer hört? Hölle. Das Hauptproblem hier in der Auslegung ist, den Charakter der unfruchtbaren Reben zu erklären. Und was ist mit Feuer gemeint? Das müssen wir doch wissen, wenn wir den Text lesen. Also es geht hier um oberflächliche, fruchtlose Anhänger. Und je nach Auslegung sind die Folgen unterschiedlich. Ich möchte euch, schön, dass wir so viel Zeit mitgebracht haben, einige Auslegungen sagen zu diesem Vers. Es gibt einige, die sehen hier wahre Gläubige, die physisch sterben, weil sie nicht in ihm bleiben und keine Frucht bringen. Also sie betrachten diese Sünde als eine Sünde zum Tod, wovon ja 1. Johannes auch wirklich spricht. Es gibt eine Sünde zum Tod, schreibt er, da müssen wir nicht drauf eingehen. Das heißt, weil sie für Gott nicht mehr brauchbar sind, nimmt er sie weg, lässt sie physisch sterben. Eine Auslegung. Andere glauben, dass diese Leute nur bekennende Christen sind, ohne eine wirkliche Entscheidung für Christus getroffen zu haben. Also es wären so Leute wie Judas, die irgendwie dabei sind, aber geistlich eigentlich tot sind. Und die werden dann irgendwann weggeschmissen und kommen ins Feuer und so. Wiederum andere sehen echte Gläubige, die ihr Heil verlieren, weil sie nicht in ihm bleiben und darum keine Frucht bringen. Das sind Auslegungen, die es zu dieser Stelle gibt. Aber ich sage mal zu dieser Auslegung, die würde anderen Stellen im Johannes-Evangelium so widersprechen. Denkt ihr nochmal an Johannes 10, 28? Ich gebe ihnen, wen? Den Schafen Gottes, ewiges Leben und sie gehen nicht verloren, solange sie dies und das tun, in Ewigkeit. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Jetzt haben wir ein Problem mit dieser Stelle. Ich möchte euch ganz kurz sagen, warum ich diese Position für fraglich halte. Diejenigen, die sagen, dass diese Passage sich auf Ungläubige und ihr Schicksal bezieht, interpretieren das Wort bleibt als Synonym für glaubt. Das wären das austauschbare Begriffe und das sind sie nicht. Die interpretieren auch den Begriff wegnehmen, also aus Vers 2, was wir betrachtet haben, als ein Wegnehmen zum Gericht ins Feuer, in die Hölle und das wird dann hier in Vers 6 genauer beschrieben. Und bei dieser Interpretation wird vorausgesetzt, dass Frucht sich auf sichtbare und messbare Werke bezieht. Zusammenfassend besagen aber alle diese Ansichten, dass durch die oberflächliche Beziehung zu Christus oder weil diese Leute keine Frucht haben, sie beweisen, dass sie eigentlich nicht zu ihm gehören oder nur ganz oberflächliche Christen sind. Ich denke, dass diese Aussage und die gesamte Rede von Jesus hier sehr intern ist. Sie betrifft uns heute noch als sein Volk. Eine Rede, die auf wahre Gläubige bezogen ist und die Hölle nicht im Blick hat. Nur, dass ihr das einordnen könnt, was ich euch jetzt ein bisschen weiter erzähle. Vielleicht sollte das für uns auch nach 2 Jahren Studium vom Johannes-Evangelium eigentlich leicht zu erkennen sein, dass die Kapitel 13 bis 17 eine ganz separate, sehr interne Einheit im Johannes-Evangelium sind. Jesus redet zu denen, die glauben und dadurch Leben haben. Und nachdem Jesus in diesen Kapiteln 1 bis 12 aller Welt öffentlich das Evangelium gepredigt hat, hat Jesus ab Kapitel 13 eine vertrauliche interne Unterhaltung mit seinen erretteten Nachfolgern, die glauben und dadurch Leben haben. Der nicht errettete Judas war weg. Das Gebot, Gott zu lieben und jetzt einander zu lieben, das umrahmt diesen ganzen Diskurs, diese ganze Rede. Ihr werdet das noch merken. Frucht bringen scheint im Kontext besonders auch auf das Gebot zu lieben, sich beziehen. Also das Thema in diesen 11 Versen ist offensichtlich Frucht bringen. Es ist nicht Errettung oder ewige Verdammnis. Darum geht es hier überhaupt nicht. Und im Vorausblick auf das bevorstehende Weggehen von Jesus ist es jetzt seine Absicht, seine Jünger aufzufordern, weiter in ihm zu bleiben, sein Gebot zur Liebe zu halten und so Frucht zu tragen. Darum geht's. Jesus wollte seinen Jüngern gerade nicht sagen, dass sie in der Gefahr waren, ihre Rettung zu verlieren, wenn sie nicht in ihm bleiben. Er wollte sie ermutigen, ihnen zu sagen, wie jetzt ihre Beziehung aussieht. Im Gegenteil, er impliziert, dass sie in ihm wie Zweige des wahren Weins sind. Sie sind das, sie sollen aber bleiben. Und das bezieht sich auf ihre Verbindung, ihre enge Beziehung zu ihm. Sie sind auch schon rein, was sich entweder auf ihre Rechtfertigung, auf ihre Rettung bezieht oder vielleicht auch auf die Heiligung. Beides möglich. Und weil sie errettet sind, geht es nun um Prio 1. Sie sollen in Christus bleiben. Sie haben die Verbindung. Bleibt da. In ihm zu bleiben führt zum Früchtetragen. Darf ich euch sehr ermutigen, wenn ihr die Schrift lest, vertauscht nicht in ihm bleiben als Synonym für Glauben. In ihm bleiben können nur die, die glauben. Wenn Jesus Glauben meint, dann benutzt er auch das Wort Glauben. Wir haben das in 12 Kapiteln gesehen. Warum sollte Jesus also hier erretteten Jünger sagen, dass sie an ihn glauben müssen? Er sagt ihm, bleibt in mir. Warum sagt er ihnen das? Warum sagt er uns das heute Morgen? Das ist kein Selbstläufer. Es ist unsere Verantwortung als Christen. Prio 1. Und die neuen testamentlichen Briefe belegen genau das. Das ist die Verantwortung, die wir jetzt haben. Dass in ihm bleiben nicht Glauben bedeuten kann, ist aus den Aussagen von Jesus sehr deutlich. Also, es geht nachvollziehbar um eine tiefe Beziehung von Erretteten. In ihm bleiben. Schaut, ich denke, dieser Text ist für uns als Gemeinde Ermutigung und Ermahnung zugleich. In ihm bleiben bedeutet weiterzumachen. Dran zu bleiben, nicht aufzugeben, Prio 1 wirklich zu Prio 1 zu machen. Es bezieht sich auf diese enge Beziehung zu Christus. Das ist ein Begriff dieser engen Gemeinschaft und eine Bedingung für wahre Jüngerschaft, nicht für Errettung. In Johannes 8, Vers 31 sagt Jesus den Gläubigen, dass sie in seinem Wort bleiben müssen, um wahre Jünger zu werden. Wir haben darüber nachgedacht. Jesus beschreibt die Möglichkeit, dass Reben seines Weinstocks nicht bleiben sind. Das impliziert, dass sie nicht fruchtbar sind. Die Möglichkeit besteht, auch für dein Leben, auch für mein Leben. Und Weinreben, die weiterhin unfruchtbar sind, haben keinen praktischen Nutzen. Die werden eingesammelt, werden verbrannt. Wir sollen das Bild nicht überstrapazieren. Das heißt, für einen Christen, der nicht bereit ist, gehorsam zu sein, sind Hört mir bitte zu. Ich weiß, ihr tut das. Ich wollte nur sagen, es ist wichtig. Für einen Christen, der nicht bereit ist, gehorsam zu sein, sind die Konsequenzen ernst. Und das wird im Text auch schon deutlich. Aber die Aussagen haben trotzdem nichts mit dem Heil und mit der Rettung zu tun. Das Wort Feuer muss nicht unbedingt Hölle bedeuten. Sobald in der Bibel Feuer erwähnt wird, gehen wir davon aus, dass Höllenfeuer gemeint ist. Aber Feuer wird häufig erwähnt als Gericht, ein zeitliches Gericht oder symbolisches Gericht für Gottes Strafe für sein Volk. Auch sein Zorn, sein Eifer und seine Eifersucht, all das ist wie ein Feuer. Also Feuer ist ein Gericht für Gottes Gericht, auch für Christen. Wisst ihr, was Paulus schreibt? Manche werden gerettet wie durchs Feuer. Wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden. Er wird unser Leben beurteilen, er wird es tun. Da geht es nicht mal um die Frage gerettet oder verloren. Es geht darum, haben wir Frucht gebracht in unserem Leben hier? Das ist die Frage. Also Feuer wird auch für Gottes zukünftiges enthüllendes Urteil über das Leben eines Christen vor dem Richterstuhl Christi verwendet, wo gute Werke, was wir getan haben, belohnt werden. Alles andere wird verbrennen. Aber er selbst wird gerettet werden. Und du entscheidest heute, wie du vor diesem Richterstuhl Christi erscheinen wirst. Johannes schreibt an einer anderen Stelle, wenn wir in ihm bleiben, haben wir Freimütigkeit vor ihm, wenn er wiederkommt. Und wir werden uns nicht schämen müssen, wenn er wiederkommt. Darum geht es, glaube ich, auch hier in diesem Text. Das heißt, ungehorsam und fruchtlos zu sein, fordert das Gericht Gottes schon heraus, auch für Christen. Beachtet aber mal hier den Prozess, weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Das ist ein Prozess. Wird weggeworfen, dann wird es verdorren, gesammelt, ins Feuer geworfen, brennen. Es ist nicht bäm und dann passiert's. Warum? Weil der Weingärtner ein guter Pfleger ist und sich kümmert und Geduld hat und schneidet und säubert. Das ist ein Prozess. Aber wir müssen es ernst nehmen. Schaut, was ich euch sagen will und uns und mir. Es ist nicht egal, wie wir als Christen leben im Blick auf die Ewigkeit. Es ist nicht egal. Und die Tatsache, dass das geboten wird, räumt die Möglichkeit ein, dass ein Gläubiger auch nicht gehorchen kann. Natürlich. Gottes Verantwortung ist es, für sein Volk in einer Weise zu sorgen, die Fruchtbarkeit bestärkt. Aber die Verantwortung, dass wir in ihm bleiben, haben wir. Die Frage ist, wie soll das gehen? Vor allem für die Apostel damals, die nun hörten, dass Jesus weggehen wird und nicht mehr da sein wird. Wie geht denn dann in ihm bleiben? Und wisst ihr, was Jesus ihnen sagt in Vers 7? Da machen wir weiter. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann werdet ihr bitten, um was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Erkennt ihr hier was? Gottes bevorzugtes Mittel bleibt was? Das Wort. Das ist der Ort, an dem wir Gottes Gegenwart finden, im Wort. Und das Wort Gottes ist der Schlüssel auch zu einem fruchtbaren Leben. In seinen Worten bleiben bedeutet, in Christus zu bleiben. Lass es nochmal so sagen, die Worte Jesu müssen in uns bleiben. Ich würde es gleich mal sagen, auch wenn unsere Gebete wirksam sein sollen. Der beste Weg zu sehen, was es bedeutet, die Worte Jesu in uns bleiben zu lassen, ist mal zu sehen, was Jesus über dieses Bleiben ein paar Verse vorher gesagt hat. Könnt ihr euch noch erinnern? Ist ja schon 10 Minuten her. Er sagte, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Hier ist nichts von Worten die Rede, richtig? Aber Jesus wird weggehen. Und hier in Vers 7 haben wir eine Parallele, eine genaue Parallele zu dem, was er in Vers 5 sagt. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben. Das heißt, Vers 5 bleibt Jesus selbst in uns, wenn wir in ihm bleiben. Aber in Vers 7 sind es seine Worte, die in uns bleiben, wenn wir in ihm bleiben. Es gibt gute Gründe, warum unsere Predigten mehr als 20 Minuten dauern. Ich denke, dieser Wechsel will uns zeigen, wie Jesus heute in uns bleibt, nämlich dadurch, dass seine Worte in uns bleiben. Wie sonst? Können wir darüber kurz nachdenken, was das bedeutet? Das ist wertvoll. Es bedeutet, dass wir die Bibel nicht nur lesen oder uns einprägen oder ihr zuhören oder darüber nachdenken, sollen auf dieselbe Weise, wie wir das bei anderen Büchern tun. Alle anderen Autoren sind entweder tot oder weit weg von uns. Die Bibel ist das einzige Buch, bei dem der Autor beim Lesen immer anwesend ist. Und deshalb sollte unsere Haltung vor der Bibel auch immer anders sein als bei anderen Büchern. Immer. Er ist immer anwesend. Das heißt, Jesus beabsichtigt nicht, dass unser Nachdenken über seine Worte die Gemeinschaft mit ihm durch seine Worte ersetzt. Er beabsichtigt, dass das Nachdenken über seine Worte Gemeinschaft mit ihm ist. Man hat mir gesagt, Dinge, die wichtig sind, soll ich wiederholen. Jesus beabsichtigt nicht, dass unser Nachdenken über seine Worte die Gemeinschaft mit ihm durch seine Worte ersetzt. Er beabsichtigt, dass das Nachdenken über seine Worte Gemeinschaft mit ihm ist. Wir hören die Worte Jesu als lebendige Worte von einer lebendigen Person gesprochen, und seine Worte zu Herzen zu nehmen, ist eine geistliche, absichtliche Handlung, um eine Beziehung zu einer lebenden Person zu schaffen. Seine Worte. Das ist das, was er hier sagt. Weil er ist nicht mehr physisch hier. Ihr müsst in meinen Worten bleiben. Es gibt keine Alternative. Und dann sagt er, das Wort Gottes ist der Schlüssel für erhörtes Gebet. Das hat er bereits ähnlich gesagt in 14, Vers 13, dass Fruchtbringen durch das Bleiben seinen Worten auch bedeutet, dass Gebete erhört werden. Wie führt das bleibende Wort Christi zu wirksamen Gebeten? Leute, der Grund, warum Gebete erhört werden, wenn Christi Worte in uns bleiben, ist der, weil es uns so verändert, dass wir zu Menschen werden, die das lieben, was er liebt, und deshalb um Dinge bitten, die seinem Willen entsprechen. Das passiert automatisch. Ich weiß, dieser Zustand ist nicht vollkommen, aber er ist fortschreitend. Es wird wachsen, Frucht wächst. Je mehr wir den lebendigen Christus durch die Gemeinschaft mit ihm in seinem Wort kennen, desto mehr wird unser Verlangen geistlich. Und unsere Gebete werden geistlich. Und ich denke, das meinte David, als er Psalm 37, Vers 4 so schrieb: Habe deine Lust am Herrn, dann wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Prio 1, bleib mit ihm verbunden. Man könnte es auch so sagen: Wenn du willst, dass Gott auf deine Interessen reagiert, dann müssen dich seine Interessen auch interessieren. Er lässt uns durch das Gebet so weit am Führen auch oder Anteil nehmen an dem, was er in dieser Welt tut, dass wir uns da eins machen. Johannes schreibt in seinem Brief später: Und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten, er uns hört. Also spätestens hier merken wir, dass wir hier aktiv werden müssen, denn die Tendenz in uns ist eine andere. Wir drehen uns sehr um uns selber, was wir wollen, und wir bitten Gott und so, und nein, Prio 1. Vergesst das nicht. Prio 1 für Christen. Das heißt, der Schlüssel zum kraftvollen Gebet ist es, zu Menschen zu werden, die nicht Gott für ihre Zwecke gebrauchen, sondern die vollkommen hingegeben sind, für seine Zwecke gebraucht zu werden, die Frucht bringen. Dafür manche fast einen Paradigmenwechsel in der heutigen Kirchenlandschaft. Es geht nicht um uns. Darum sagt Jesus: Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann werdet ihr bitten, und was ihr wollt, es wird euch gegeben. Und dann sagt er im Vers 8, wir müssen landen, ich weiß: Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt, und ihr werdet meine Jünger werden. Das heißt, Frucht wird auf den Vater hinweisen und ihn verherrlichen. Das ist das, worum es geht. Interessante Formulierung hier, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist: Ihr werdet mir Jünger werden. Jüngerschaft ist ein Weg. Nachfolge ist ein Weg. Wir sind immer Lernende, immer Lernende, immer Lernende. Wir werden nie sagen, jetzt habe ich's. Es geht hier in diesen 11 Versen um die Beziehung der Jünger zu Christus, Prio 1. Und die Beziehung bedeutet, ein erfülltes Leben zu haben. Aber das lernst du erst dann kennen, wenn du diesen Weg auch gehst. Johannes 10, Vers 10: Ich will, dass ihr Fülle habt. Ich will, dass ihr lebt, nicht nur existiert, dass ihr Fragen beantworten bekommt durch diesen Messias. Und deshalb ist es wichtig, immer wieder konkret zu werden, wie dieses Leben aus Gott aussieht. Das müssen wir tun. In Hauskreisen darüber reden. Wir diskutieren viel zu viel über Nebensächlichkeiten. Wie kann ich Christus ähnlicher werden? Was hast du in deinem Leben erlebt? Hilf mir hier, hilf mir da. Ich will an ihm dranbleiben. Diese Frucht, von der Jesus spricht, die in einem Menschen sichtbar wird, so wie Weintrauben sichtbar werden, Gestalt gewinnen, ist Ausdruck unserer Beziehung zu Christus, und wir werden ihm ähnlicher. Damit möchte ich schließen mit dem letzten Gedanken. Ich habe schon angedeutet: In ihm bleiben bedeutet, erfüllt zu leben. Wie viele von euch haben schon versucht, eine Abkürzung zu erfüllten Leben zu nehmen? Und sagt dann: Das war's auch nicht, das war's auch nicht, das war's auch nicht. Gott, wir haben jetzt schon so lange über das Johannesevangelium nachgedacht, und wir erinnern uns noch an die Aussagen, wo ihr sagt: Ich bin das Leben. Johannes 10, Vers 10: Ich bringe allen, die zu mir gehören, das Leben, und das im Überfluss. Und in diesen Versen 7 bis 11 sehen wir angedeutet, was geschieht, wenn wir in ihm bleiben. Was geschieht denn hier? Er sagt: Unsere Gebete werden erhört. Wir werden viel Frucht bringen. Und seht ihr hier auch die Fortschritte im Text? Erst keine Frucht, dann Frucht, mehr Frucht, viel Frucht. Dadurch wird der Vater verherrlicht. Wir werden seine Jünger werden. Wir werden in seiner Liebe bleiben. Und jetzt noch das, was er im Schluss sagt, was die Folge ist. Wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Das gehört mit zum erfüllten Leben, zu wissen, ich bin geliebt. Ich bin angenommen von unserem Schöpfer, von Christus. Und wenn wir den Kontext im Blick haben, dann scheint Frucht vor allem sich auf Liebe zu beziehen. Ich habe schon ein paar Mal erwähnt, das ist in diesem Text ein zentrales Thema. Liebe bildet sozusagen die Buchstützen für diesen Abschnitt. Ohne das hält nichts. Zuerst müssen wir lernen, in der Liebe Gottes zu leben. Gott liebt sein Volk. Eigentlich unfassbar. Er liebt sein Volk. Das müssen wir uns immer wieder selbst sagen. Das müssen wir auch nachlesen. Bleiben wir in diesen Worten. Bleiben wir in dieser Liebe. Und das Volk Gottes liebt Gott und bleibt darin. Wir lieben Gott. Und nein, das haben wir nicht schon immer getan. Wir waren Feinde. Wir wollten von Gott nichts wissen. Wir wollten Gott nicht. Er hat das verändert, dass wir jetzt Gott lieben. Jetzt wohnen wir bei ihm. Jetzt verstehen wir immer mehr und deshalb lieben wir ihn. Gott liebt uns und wir lieben Gott, wenn wir in Christus bleiben. Und wie bleiben wir in seiner Liebe? Wie drücken wir diese Liebe aus? Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr meine Liebe bleiben. Vers 10. Wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Schaut, Liebe ist immer wieder der Rahmen. Wenn ihr mich liebt, haltet meine Gebote oder werdet ihr meine Gebote halten. Wer mich liebt, wird von meinem Vater geliebt. Jesus bringt unser Bleiben in ihm mit dem Halten seiner Gebote in Verbindung. Und das Letzte. Und zur Freude wird vollkommen sein. Der Weingärtner will sich auch darum kümmern, dass wir uns freuen im Leben. Dies habe ich zu euch geredet. Warum? Ihr steht denn damit, oder? Damit meine Freude in euch sei und eure Freude völlig werde. Was ist das für ein Gott? Geistliche Frucht kann sehr verschieden sein. Hier in Johannes 15, Vers 11 sehen wir, dass Freude eine Frucht ist und auch die Folge des Gehorsams und des Fruchttragens. Also ihr könnt euch freuen, ihr seid sicher, ihr seid in der Fürsorge des Vaters durch die Verbindung zu ihm. Deswegen Prio 1. Prio 1, bleibt in Verbindung mit Christus. Gott, die Ermutigung heute oder Herausforderung, je nachdem wo du stehst, ist, es geht darum, Prio 1 zu Prio 1 zu machen. Wenn wir einen anderen Weg einschlagen, um bei Gott zu wohnen, irgendwelche spirituellen Sonderwege einschlagen, um Gott zu fühlen oder meinen, Gottes Stimme so besser zu hören, stehen wir in der Gefahr, einen Irrweg zu folgen. Bleibt in meinen Worten. Hier beschreibt Jesus, wie wir heute in ihm bleiben können, durch sein Wort. Und nur Prio 1 fördert, untermauert das Verständnis, dass der Glaube zum Gehorsam führt, nicht der Gehorsam zum Glauben. Das ist Gottes Werk. Das heißt, Jesus spricht hier von Jüngerschaft, nicht vom Heil. In ihm bleiben kann nur der, der glaubt. Niemand sonst. Jüngerschaft ist eine bedingte Beziehung, die sich aber auch verändern kann, nachdem sie angefangen hat. Deswegen die Ermahnung und Ermutigung, bleibt in ihm. Eigentlich hören wir hier Worte von Jesus, die einen Ort beschreiben, nämlich wohnen bei Gott. Und es geht darum, jetzt da zu bleiben. Hier ist Heimat zu finden, Ruhe zu finden, Hoffnung zu finden, Stärke zu finden. Ziel unserer Lösung durch Christus ist, dass er uns eine Bleibe vorbereitet. Und das hat er gemacht. Und wir sollen da bleiben in Christus. Wir haben Gott erkannt, wohnen bei ihm. Bleiben wir dort. Sucht nicht woanders. Jesus, ich danke dir, dass du deine Jünger damals gelehrt hast. Aber wir glauben zutiefst heute, dass du das damals so gesprochen hast, weil du auch uns schon gesehen hast und weißt, dass wir deine Worte auch heute brauchen. Herr, wir bekennen dir, es ist so viel Irritation in deiner Gemeinde und wir suchen all das manchmal auch woanders, auch unter frommen Sachen, aber bei dir ist das zu finden. Deswegen hilf uns, an dir, dem Weinstock, zu bleiben und unsere Position als Reben ernst zu nehmen. weil wir von dir, Herr, leben. Hilf uns, persönlich und auch als Gemeinde. Amen.